Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist der für diesen Sonntag vorgesehene Text aus Lukas 19. Wir wollen hören auf die Verse 1 bis 10. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an diese Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diesen Predigttext für diesen Sonntag, für unser Leben, für unser Glauben. Wir wollen jetzt die Predigt hören über diese Verse. Und wir wollen dich bitten, dass du in dieser Predigt sprichst, dass du uns erreichst, eben in unserem Leben, in unserem Glauben, und dass wir hören können, was du uns ganz konkret zu sagen hast. Damit dieses Wunder geschieht, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und um diese Hilfe wollen wir dich inständig bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren waren die hölzernen Begrenzungen an unserer Terrasse morsch und mussten erneuert werden. Da ich handwerklich komplett unbegabt bin, musste da ein Handwerker ran. Da kam ein alter Zimmermann, und dem habe ich das alles gezeigt. Und dann habe ich ihm aber auch klar gesagt, wie ich mir das vorstelle, wie das zu werden hat. Also welche Ausmaße das haben sollte, welche Farbe, wie er das auch an das Haus angleichen sollte. Und ist dieser Zimmermann hingegangen, hat die Trennwände angefertigt und genau so angefertigt. Das war eine Auftragsarbeit. Ich hatte dem das gesagt und er hat das getan. Warum erzähle ich Ihnen diese kleine Anekdote? Mir geht es heute bei diesem Predigttext ähnlich wie diesem Zimmermann. Das, was ich jetzt zu tun habe, ist auch eine Auftragsarbeit. Als ich in der letzten Woche den Wochenspruch las, mit dem ich Sie begrüßt habe, lobet den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, mir dann die Perikopenordnung angeguckt habe und geguckt habe, was ist ein vorgeschlagener Predigttext, und ich eben diese Verse gelesen habe aus Lukas 19, da war mir klar, das musst du auslegen, diese Verse über Zachäus, eben von dem Loben und Herrn Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir da auf den Zachäus gucken, da können wir ganz vieles sehen, was Jesus Wunderbares an und mit ihm getan hat. Aber von dem Zachäus ausgehend können wir das auch auf unser Leben reflektieren. Und genau darum soll es jetzt in dieser Predigt gehen. Darum, wie wunderbar eben Gott an Zachäus und an uns gehandelt hat. So habe ich denn auch diese Predigt überschrieben: ein herrlicher Heiland, eine Auftragsarbeit. Vier Punkte: erstens die Suche des Heilandes, zweitens der Ruf des Heilandes, drittens die Annahme durch den Heiland und viertens die Veränderung durch den Heiland. Das erste, die Suche des Heilandes. Diese Perikope, dieser Predigttext schließt mit dem Vers 10, in dem es heißt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist nicht nur die Quintessenz dieser Zachäus-Geschichte, sondern das ist im Prinzip der Inhalt der ganzen Sendung Jesu in diese Welt seines Kommens. Er ist in diese Welt gekommen, ja nicht um irgendwie ein paar Kartoffeln zu essen, sich am Anblick Jerusalems zu erfreuen, sondern Jesus Christus in diese Welt gekommen, um das Verlorene zu suchen und es heil zu machen. Der Heiland ist in diese Welt gekommen, um Menschen zu suchen, die in Ferne von Gott leben. Die Suche des Heilandes. Und wenn Sie die Bibel ein wenig kennen, dann wissen Sie, dass das Grundelement des Wesens Gottes ist, dass er ein suchender Gott ist. Ein suchender Gott. Schon im Paradies, als der Mensch sich versteckt, der in Sünde gefallen ist, da geht Gott hin und sucht ihn. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und wenn Sie wissen, Adam heißt Mensch, dann ist das nicht nur der Ruf an den ersten Menschen, eben an den Adam, den Mann von der Eva, sondern an uns alle. Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du? Ein suchender Gott. Er ist der Gott, der Israel nachgeht, die sich immer wieder abwenden von ihm und der immer wieder Propheten schickt, die in seinem Namen rufen zurück zu ihnen. Er sucht immer wieder die Nähe zu ihnen. Er ist derjenige, der einem verirrten David, der in Sünde gefallen ist, nachgeht und ihn sucht. Jesus spricht über Gott so, dass er eben wie ein Hirte ist, der, wenn er 99 Schafe hat und eins verloren geht, das Verlorene sucht. Oder er spricht von einer Frau, die 10 Silbergroschen hat, einen verliert und die dann nichts anderes tut, als diesen verlorenen Silbergroschen zu suchen. Eine Grundeigenschaft des lebendigen Gottes, dass er sucht. Und hat eben auch hier Zachäus gesucht. Das ist keine zufällige Begegnung. Er kannte Zachäus schon vor Anbeginn der Welt. Und er kommt genau hin an diese Stelle, wo er ist, und er findet ihn hier. Er ist ein suchender Gott. Ein suchender Gott. Ein suchender Gott, der uns gerade dann sucht, wenn wir in den Nöten sind, wenn es uns nicht gut geht. Wir wissen, dass Gott ein liebender Gott ist. Und gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, dann ist es dem Vaterherz ganz schwer und dann sucht er uns. Und wenn man das erlebt hat und erfahren hat, dass wir einen suchenden Gott hat, der mir nachgeht, der, da komme ich gleich noch zu, die Nähe mit uns sucht, der mit uns in Gemeinschaft leben will, da kann man nur dankbar sein. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen erläutern, was das bedeutet, wenn man in Not ist und dass man dann gesucht wird, was das bedeuten kann. Stellen Sie sich vor, Sie wären im Urlaub in den Alpen und fahren Ski. Auf einmal kommt eine Lawine, eine Schneelawine, und Sie werden verschüttet. Und Sie sind jetzt in so einem Schneehaufen und Sie kommen nicht mehr raus. Es geht nicht mehr. Und auf einmal, so nach einer halben Stunde, die Luft wird knapp. Auf einmal hören Sie, da kommen die Männer von der Bergwacht. Und die suchen nach Ihnen. Was würde denn dann bei Ihnen passieren, wo Sie jetzt gerade mit dem Tod ringen halt, wo Sie keine Luft bekommen? Auf einmal kommt dann die Bergwacht und stellen Sie sich vor, auf einmal geht da der Schnee zur Seite, da kommt Licht rein. Und dann sehen Sie so einen Mann von der Bergwacht. Was mag das für ein Gefühl sein? Und wie würden Sie diesem Mann der Bergwacht begegnen, wenn er Sie da rausholt, der Sie gesucht hat? Sie waren in Not und Sie haben ihn gesucht. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, zum Beispiel wieder ein bisschen konstruiert, ich fahre gar keinen Ski halt nicht und Lawinen sind ja auch relativ selten halt. Wissen Sie, mit Schnee haben Sie vielleicht kein Problem, aber Sie und ihr habt alle Probleme mit Sünde. Und die Sündenlast, die liegt auf uns und die droht uns zu ersticken. Der Sündesold ist der Tod. Ein schlimmerer Tod als das, was der Schnee tun kann. Und Gott sei Dank gibt es da einen Heiland, der uns sucht, in unserer Sündenlast, in unserer Verlorenheit, der uns nachgeht. Und so wie Sie sich bei der Bergwacht bedanken würden, wenn die Sie da rausgebuddelt haben, oh, und Sie wären jetzt frei und könnten wir den Urlaub fortsetzen, müssen nicht sterben und sagen, oh super, super, und würden auch nach dem Urlaub erzählen, was die Bergwacht für tolle Leute sind, würden die loben und preisen. Wie viel mehr Grund haben wir nicht, Jesus Christus zu preisen? Der uns befreit hat von der Sünde, der uns gesucht hat in unserem Verlorensein. Wenn das stimmt, was die Bibel sagt, und das stimmt, dass Jesus Christus auf Golgatha für dich und mich gestorben ist, da all unsere Sünde getragen hat, und wir dadurch befreit sind für ewiges Leben, ja, da kann man Gott nur noch loben und preisen. Sind wir wieder beim Wochenpsalm. Ich sage, er ist eine Auftragsarbeit. Da kann man Gott immer wieder nur loben und preisen. Das ist so gut, das zu spüren, dass man gesucht wird. Dass da einer ist, der sich für einen interessiert, der einen nicht aufgegeben hat, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Nöte. Ich will Ihnen ein zweites Beispiel sagen, wie wunderbar das ist, wenn man spürt, dass man gesucht wird, gerade wenn es schwer ist, wenn man verzweifelt ist, wenn man vielleicht einsam ist. dass da jemand ist, der ihn nicht vergessen hat. Anfang der 90er Jahre gab es einen furchtbaren kriegerischen Einsatz in Somalia, in Mogadischu, ein furchtbares Gefecht zwischen terroristischen Leuten der Al-Qaida und amerikanischen Soldaten. Und die amerikanischen Soldaten waren unterlegen und sind mehrere Hubschrauber abgeschossen worden, einige amerikanische Soldaten getötet worden. Und ein amerikanischer Soldat, ein Hubschrauberpilot mit Namen Michael Durand, ist in Gefangenschaft gekommen. Die ihn begleitenden Soldaten sind dann an Wagen durch die Innenstadt von Mogadischu gezogen, waren furchtbare Bilder. Und dieser Mann war verhaftet, schwer verwundet, hatte Schmerzen und alles. Und diese Terroristen versuchten, ihn jetzt auszutauschen gegen andere verhaftete Terroristen und wollten da eben so einen Deal machen. Und jetzt war der in der Einsamkeit in Mogadischu und vollkommen allein. Und seine Kameraden, die da waren, die nicht wussten, wo er war, haben dann mal gesagt, wir müssen für den was tun. Wir können ihn aber nicht befreien, wir wissen nicht, wo er ist, aber wir können ihn wissen lassen, dass wir ihn suchen und dass wir ihn nicht vergessen. Und dann sind die Tag ein, Tag aus, bis der schließlich wieder loskam. Das war so nach 2 Wochen, ist er dann freigelassen worden halt. Sind die jeden Tag mit den Hubschraubern über Somalia mit Lautsprechern geflogen und haben ganz Somalia Tag und Nacht bestrahlt mit ihren Durchsagen und haben gesagt, Michael, wir suchen dich. Wir vergessen dich nicht. Egal wo du bist, wir suchen dich. Wir denken an dich. Und das hat er gehört. Das hat er mitbekommen, dass da Leute sind, die ihn suchen, dass er nicht vergessen ist. In seiner Not, in seiner Einsamkeit, in seinem Elend, da ist einer, da sind Leute, die ihm helfen. Und das hat er nachher berichtet, was ihm das Mut und Kraft gegeben hat, zu wissen, ich bin nicht vergessen. In meiner Einsamkeit, in meinem Elend sind da Kameraden, die suchen mich. Und wisst ihr, wir sind nicht bei so einer amerikanischen Spezialeinheit, aber wir sind bei was viel Stärkerem, Größerem, wir sind beim lebendigen Gott. Und wenn wir in so einer verzweifelten Situation sind, dass wir nicht weiter wissen, dass wir verzweifelt sind, einsam sind, wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann ruft Gott uns heute zu in diesem Gottesdienst. Ich bin für dich da. Ich lasse dich nicht. Ich suche dich und ich suche dir zu helfen mit allen Möglichkeiten. Und wenn ihr sagt, ja, wo nehmen Sie denn diese Berechtigung raus, das uns so zuzusprechen, Herr Latzler, das steht doch gar nicht hier in dem Text. Da sage ich, ja, wir haben ja auch den Wochenpsalm zu Anfang gehört, Psalm 146, da lese ich nochmal die Verse 7 und 8, da heißt es, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Und wenn du momentan niedergeschlagen bist, wenn du den Weg nicht siehst, wenn du durch irgendwas geknechtet und gefangen bist, und selber nicht weiter weißt, ruft der Herr dir zu, ich sehe dich und ich suche die Nähe zu dir, ich will dir helfen, du bist nicht allein, du bist nicht vergessen, auch wenn du in deinem Elend das jetzt denkst, ich bin für dich da. Die Suche des Heilandes, der erste Punkt dieser Geschichte. Und wenn man das verstanden hat, wenn man das wirklich auch in seinem Elend erlebt hat, dann bleibt nur der Lob und der Preis für diesen wunderbaren Gott. Das zweite, das Rufen des Heilandes. Gott sucht nicht nur, sondern er ruft auch. Hier heißt es im Vers 5, als er unter dem Maulbeerfeigenbaum steht und gefunden hat, da ruft er, da spricht er, Zachäus, Zachäus, steig eilend herunter. Dieser Zachäus in seinem Elend, in seiner sozialen Ausgrenzung, er hört den Ruf Gottes ganz speziell an ihn. Der Heiland ruft, Gott ruft. Auch das ist etwas, was die Bibel uns immer wieder bezeugt, dass wir keinen toten, stummen Götzen haben als Gott, sondern einen Gott, der spricht. Gott redet. Gott ist ja das Wort und der begegnet uns im Wort. Er ist ein rufender Gott. Es gibt so 2 große Rufe, die unser Leben begrenzen. Gott hat uns gerufen ins Dasein, also ins Leben. Und er wird eines Tages uns auch abberufen. Das sind 2 Rufe, auf die können wir nicht reagieren. Aber zwischen diesen beiden großen Rufen ruft Gott immer wieder uns zu in unseren Situationen und er spricht zu uns. So wie er im Paradies Adam gerufen hat, so wie er Abraham berufen, angesprochen hat, wie er zu Mose gesprochen hat, zu David, zu Jesaja, wie hier zu Zachäus, zu Petrus, zu einem Martin Luther, so ruft er auch uns. Er ruft uns zu. Er ist kein stummer Götze. Das macht unseren Gott aus, dass er spricht, dass er redet. Thomas, du hast das eben in dem Zeugnis gesagt, das war nicht abgesprochen, aber da war es nur ein einziges Wort, Jahwe, was dich gerufen hat. Ein Wort, Jahwe, der Gottesname. Und diesen Ruf hast du gehört, den hast du verstanden. Gott ruft. Und hier passiert es eben auch in dieser Geschichte, dass Gott ruft. Er ruft Zachäus vom Maulbeerfeigenbaum herunter. Und das tut er auch heute mit dir, von deinem Maulbeerfeigenbaum, auf dem du sitzt. Er ruft dich runter auf seinem und von deinem Maulbeerfeigenbaum der Angst, von deinem Maulbeerfeigenbaum der sozialen Isolation, ob sie selbst gewählt ist oder fremdverschuldet. Er ruft dich auch von deinem Maulbeerfeigenbaum der Sündhaftigkeit. Übrigens, das ist so ein besonderes philologisches Moment hier in dieser Geschichte, denn das Wort Zachäus, Zakak heißt so viel wie unschuldig. Also dieses Wort Zachäus ist nicht nur Eigenname, sondern bedeutet in der Übersetzung unschuldig. Und er ruft ihn runter vom Baum unschuldig. Er ruft ihn mit dem Eigennamen, der bedeutet aber unschuldig. Das ist ja der Ruf, den Gott an uns richtet. Du bist unschuldig. Das ist ja der Ruf, den wir auch immer wieder hören, nicht nur Zachäus. Wochenpsalm, nochmal, ich erinnere, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann geht es weiter, der dir alle deine Sünden vergibt. Der sagt, unschuldig. Und wenn du irgendwelche Schuld getan hast, irgendwelche Sünde, dann darfst du wissen, wenn du es Gott gebracht hast im Gebet, dann geht dieser Ruf an dich, unschuldig, runter von deinem Maulbeerfeigenbaum. Und Gott ruft dich, wie den Zachäus hier, da hinein mit ihm zu gehen. Er sagt dann ja, Zachäus, komm, ich muss heute in dein Haus einkehren, lass uns in dein Haus gehen. Das ist das, was Jesus auch heute Morgen tut. Er will in bildlich gesprochen dein Leben hinein in dein Haus einkehren. Er will mit dir gehen. Dieser Ruf geht auch heute an dich, der dir sagt, ich will mit dir gehen in das, was vor dir liegt und ich will mit dir Gemeinschaft haben in diesem deinem Haus. Das ist ja das, was Jesus dann tut mit Zachäus. Er ruft ihn in die Gemeinschaft rein. Er, der Probleme dort mit der Gemeinschaft, mit dem sozialen Umfeld hat, in Jericho halt, er wird von Jesus in die Gemeinschaft hineingerufen und hat mit diesem Jesus diese Gemeinschaft. Und wenn du momentan relativ einsam bist, weil du mit deinem Umfeld nicht klarkommst, mit deiner Familie, in deiner Schulklasse, an deiner Arbeitsstelle, in deinem Altenheim, wo auch immer du momentan vielleicht Probleme hast mit Menschen und denkst, ich bin einsam und allein, dann darfst du heute Morgen den Ruf des Heilandes hören, der dich ruft runter von deinem Maulbeerfeigenbaum, in die Nähe mit ihm. Du darfst bei ihm sein und das ist etwas ganz Persönliches. Du darfst mit ihm Gemeinschaft haben, mit dem lebendigen Gott. Dieser Text hier, Lukas 19, der liegt mir sehr nahe, weil es der erste Text ist, wo ich als junger Mann, gerade am Anfang meines Glaubens, eine Andacht drüber machen musste. Wir waren auf so einem Mitarbeiterseminar, wurden da zugerüstet, so eine Woche vom CVM und dann kriegten wir als Aufgabe, darüber eine Andacht zu halten, über diesen Text. Und dann mussten wir uns da so einen halben Tag mit beschäftigen und dann so 3 Minuten Andacht machen. Und das Erste, was ich sofort verstanden hatte bei dem Text ist, Gott spricht Zachäus ganz persönlich an. Die sind ja nicht einander vorgestellt worden, sondern er kennt ihn mit Namen. Und er ruft ihn ganz persönlich, ganz speziell eben in die Gemeinschaft hinein. Und so viel hatte ich damals schon von Theologie verstanden, dass ich wusste, dass er das nicht nur bei Zachäus tut, sondern bei uns allen. Wenn es in Jesaja 43 heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dann ist das ein allgemein ergehender Ruf in die Gemeinschaft mit Gott. Und Gott ruft dich auch heute neu, in diesem Gottesdienst, neu in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Vielleicht hast du bisher noch nie Gemeinschaft mit Gott gehabt. Dann ruft er dich ganz neu, erstmalig hinein in ein ganz anderes Leben. Aber vielleicht bist du, und das sind die meisten von uns, wiedergeborener Christ. Aber vielleicht hast du dich in deinem Glauben in deiner Nachfolge so ein Stück weit auf so einen Maulbeerfeigenbaum zurückgezogen. Da ist nicht mehr so viel brennen wie am Anfang. Da ist vieles eingerostet. Und das hat damit zu tun, weil du keine Gemeinschaft mit Jesus mehr intensiv hast. Weil dein Bibellesen, dein Lobpreis, deine Gebete so ein Stück weit eingeschlafen sind. Und dann ruf dich neu, Gott, in die Gemeinschaft mit ihm. Er sagt, komm runter von deinem Maulbeerfeigenbaum. Ich muss in dein Haus einkehren. Ja, das ist vor 2000 Jahren erstmalig dem Zachäus gesagt worden. Aber Jesus sagt es auch dir. Und er sagt dir, hey, du darfst rein sein, unschuldig sein. Er ruft dich auch an mit diesem Wort Zachäus. Du bist unschuldig. Ist okay, was gelaufen ist, dass du in der letzten Zeit ein Versager in der Nachfolge gewesen bist. Unschuldig, komm runter. Ich will mit dir einen Neuanfang machen. Ich will Gemeinschaft mit dir. Das ruft Gott dir heute Morgen zu. Und ich möchte Mut machen, wenn du das verstehst und hörst für dein Leben, dann geh neu in die Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland. Geh neu mit ihm hinein und lass dich von ihm beschenken. Aber, und das ist jetzt wieder Thema Auftragsarbeit, wenn man das verstanden hat, dass Gott so ist, dass er uns immer wieder ruft in die Gemeinschaft mit ihm, so oft wir ihn enttäuscht haben, dass er uns immer wieder ruft runter von dem Maulbeerfeigenbaum, da kann man ihn nur loben und preisen. Da kann man nur sagen, Halleluja, was für einen großartigen, wunderbaren Gott haben wir nicht in Jesus Christus, der uns ruft. Das Rufen des Heilandes. Ein drittes, die Annahme durch den Heiland. Das hätte ich vielleicht schon zu Anfang erklären müssen, aber jetzt kommt es in der Mitte der Predigt. Der Zachäus war vom Beruf her Zöllner. Und wenn man nicht so sehr in der römischen Geschichte zu Hause ist und in der israelischen Geschichte, in der jüdischen Geschichte, da könnte man denken, naja, das ist ein ganz angesehener Beruf. Wenn heute einer Beamter beim Zoll ist, das ist ein anständiger Job halt, nicht? Also der hat Ansehen, Renommee, wunderbar. Damals war das anders. Der Beruf des Zöllners war das allerletzte. Das war auf derselben Ebene wie Prostituierte sein. Denn Zöllner hieß, ich bin Kollaborateur mit der Besatzungsmacht. Die Römer sind ja sehr schlaue Leute gewesen. Die haben gemerkt, na, wenn man so ein Land okkupiert, wenn man eine Stadt oder ein ganzes Gebiet einnimmt, dann ist das ganz schwer, wenn man die alle unterdrückt. Es ist besser, man geht nach dem Prinzip, teile und herrsche. Das heißt, wir geben einigen anderen Leuten aus dem Volk Anteil an der Macht. Den geben wir Geld, Ansehen, die lassen wir in ihrer Königswürde, Fürstenwürde. Und dann helfen die uns, wenn die wirtschaftlich privilegiert sind und Macht haben, tatsächlich die Leute zu unterdrücken. Und so war es bei den Zöllnern. Die Zöllner konnten gegen Gebühr den Grenzzoll oder den Marktzoll von den Römern erwerben. Die mussten dann eine relativ geringe Gebühr bezahlen und dann konnten sie für so eine Stadt komplett den Zoll erheben. Wie viel Zoll die erhoben waren, dann deren Sachen. Die Römer wollten einen gewissen Anteil haben. Und was sie darüber hinaus erhoben, das konnten die alleine regeln. Und wenn einer dann irgendwas den Zöllnern tun wollte, wenn er sich auflehnte, dann mussten die nur mit dem Finger schnippen, dann kam das römische Militär. Und der Zachäus, so sagt es ja die Geschichte auch dann im weiteren Fortgang, war wohl jemand, der das ziemlich ausgenutzt hat. Der war auch ein Oberer der Zöllner. Der hatte also mehrere Leute angestellt, die alle den Zoll eintrieben. Und dieses Jericho ein Stück weit drangsalierte. Und deshalb konnte ihn niemand leiden. Er war ausgegrenzt von der Gesellschaft. Das wird auch deutlich, als alle da murren und alle sagen, wie mit diesem Typen sitzt er zusammen. Der Allerletzte, den nimmt er an. Die Zöllner waren damals so gelitten, dass sie nicht Pharisäer werden durften. Und auch wenn ein Zöllner in einem Gerichtsprozess eine Aussage machen wollte, galt das nichts. So niedrig war das angesehen. So ausgegrenzt war der Mann. Er hatte zwar einen Haufen Geld, aber die gesellschaftliche Stellung war nichts. Und jetzt kommt Jesus zu dem, der, das ist ja auch so ein Bild von dem Maulbeerfeigenbaum, der außerhalb der Gesellschaft sitzt, nicht bei den anderen unten steht, der ausgegrenzt ist. Jetzt kommt er zu ihm hin und nimmt ihn vorbehaltlos an. Dem ist ja nichts vorausgegangen. Er sagt, Zachäus, komm runter, ich muss in dein Haus einkehren. Und er geht runter und die kehren bei ihm ein. Da ist nichts, was Zachäus vorher gemacht hätte, dass er schon bei ihm zu Füßen gefallen wäre. Erstmal sagt, ich bereue alle Schuld und sei mir gnädig. Nix. Vorbehaltlos nimmt Jesus ihn an. Hier wird das Sola Gratia, dass Gott uns annimmt, ohne irgendeine Vorbedingung, ganz, 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 ganz deutlich halt. Gott nimmt uns so an, wie wir sind, mit allem Schmutz, mit aller Sündhaftigkeit, mit allem, was wir sind. Halleluja. Da ist niemand zu klein, zu schlecht, zu arm, zu sündig. Gott nimmt jeden an. Das ist das Wunderbare, und zwar in Jesus Christus. Das ist die Annahme durch den Heiland. Und wenn man das gespürt hat, ich bin angenommen durch Gott, ich bin angenommen durch Jesus, dann kommt ein zweites, dass man dann ein Ja zu sich selber finden kann. Nur wer Annahme durch andere Menschen erlebt hat, durch Gott, kann sich selber annehmen. Also wenn Sie einem Kind Annahme verweigern, wenn ein Kind ohne Liebe der Eltern aufwächst und nie Zuwendung bekommen hat, nie erfahren hat, dass es angenommen ist, wird es automatisch Probleme mit der Selbstannahme haben. Das ist ganz wichtig für eine gesunde Entwicklung des Menschen, dass man Annahme erlebt hat. Und leider gibt es Menschen, denen das durch andere Menschen verweigert worden ist. Die spüren keine Annahme. Nicht als Kinder, nicht in der Ehe, nicht in der Gemeinde, nicht in dem Umfeld, wo ich arbeite. Wie gut ist es da, dass ich einen Gott haben darf in Jesus Christus, der mich vorbehaltlos annimmt, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Macken, mit allem, was ich bin. Halleluja. Und dann ist etwas ganz Wunderbares, wenn ich dann mich selber verstehe, nicht aufgrund dessen, was mir andere Menschen spiegeln, sondern was Gott mir sagt, dann kann ich zu einem gesunden Menschen heranreifen, der ein gesundes Selbstbewusstsein hat, das ein Ja zu sich selber hat. Glauben Sie mir, das ist in vielen Seelsorgegesprächen ein großes Problem, dass Menschen darunter leiden, dass sie Annahme durch andere verweigert bekommen, dass sie gemobbt werden, dass sie die Liebe durch die Eltern nicht bekommen haben, dass die Ehe so furchtbar ist, dass das so kalt ist zwischen den Ehepaaren. Und das ist schlimm. Aber wenn man sich darauf dann gründet und seinen Selbstwert davon ableitet, dann wissen Sie, das kann nur zur Katastrophe führen. Gut, dass wir das nicht müssen, dass wir uns verstehen dürfen von dem, was Jesus in uns hineinlegt. Und das Ja Gottes zu mir in Jesus Christus erlaubt mir auch, ein gesundes Ja zu mir selber zu sprechen. Diese Annahme. Und das Wunderbare ist, dass bei uns das genauso ist wie bei dem Zachäus. Jesus geht hin und setzt sich mit dem in sein Haus und isst mit ihm. Wir werden nächsten Sonntagabend mal halten, da passiert genau dasselbe. Wir sind es alle nicht wert, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und trotzdem will uns nächsten Sonntag nochmal im Sakrament Gott in besonderer Weise zeigen, hey, ich nehme dich an, wie du bist, du gehörst zu mir. Ja, das ist mir so wichtig, dass es eilend geschehen muss. Etwas ganz Fantastisches halt. Und wenn du, und das möchte ich dir sagen, das erlebst, dass die Gesellschaft, die eigene Familie, Menschen um dich herum dir die Annahme verweigern, dir nicht das geben, was du eigentlich bräuchtest, dann schau nicht mehr länger auf diese Menschen, sondern schau auf dein Heiland Jesus Christus. Der nimmt dich vorbehaltlos an. Der hat dich lieb, so lieb, dass er auf Golgatha für dich gestorben ist. Das ist die finale, tiefe Annahme durch unseren Heiland. Und wenn man das wiederum verstanden hat, wenn das der Heilige Geist einem klar gemacht hat, ich bin angenommen und geliebt. Was passiert dann? Nun, das, wozu uns der Wochenspruch aufruft, da kann man Gott nur loben und preisen. Sagen, danke, 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 Herr, dafür. Danke, dass ich mit meinem Leben darauf gründen darf, was du für mich getan hast, dass ich mich verstehen darf von deiner Liebe, nicht von dem, was die Welt tut, und dass daraus eben auch alles resultieren kann, was ich bin und sein darf. Die Annahme durch den Heiland. Der Heiland nimmt an und er lässt uns aber nicht so, wie wir sind. Das ist das Interessante. Er verändert uns. Das ist das Wunderbare und das ist der vierte und letzte Punkt, die Veränderung durch den Heiland. Im vorletzten Vers dieses Predigttextes heißt es, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ich habe die Predigt darüber geschrieben mit Heiland. Da wird der eine oder andere sich vielleicht wieder gefragt haben, warum braucht Pastor Latzel denn diese altmodischen Begriffe? Konnte er nicht was anderes sagen? Ich habe diesen Begriff Heiland ganz bewusst gewählt. Denn das ist hier im Urtext, wenn man das liest, da heißt es, Jesus sagt ihm, er gibt ihm die Soteria, also das Heil. Diesem Haus ist Heil widerfahren. Und die Soteria, das Heil, ist genau dasselbe Wort wie Soter, der Heiland, der Retter. Und deshalb ist ganz wichtig, das, was dieser Zachäus erlebt, dass er Heil erfährt, hat mit Jesus zu tun, der ihn heil gemacht hat. Deshalb habe ich dieses Wort Heiland gebraucht. Er macht ihn heil. Er schenkt ihm Annahme und dann passiert etwas an Veränderung. Aber die Voraussetzung für die Veränderung ist das Heilwerden durch den Heiland. Das ist so ähnlich, wenn Sie die Schulter ausgerenkt haben und können sich nicht mehr bewegen. Damit dann wieder der motorische Apparat funktioniert, müssen Sie die Schulter eingerenkt bekommen. Dann gehen Sie ins Krankenhaus und da wird der Orthopäde Sie einrenken. Und dann sind Sie wieder heil und dann können Sie den Arm wieder belasten. Solange die Schulter ausgerenkt bleibt, können Sie letztlich nichts tun. Genauso ist es bei Zachäus. Der ist in seiner sozialen Isolation, mit all seinen Prägungen, mit seiner Geldgier, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, dort in Jericho ein richtiger Drecksack gewesen. Der konnte nicht anders, der war gefangen in Sünde. Jetzt begegnet er Jesus, dem Heiland, der macht ihn heil und mit einem Male passiert Veränderung. Der geht hin und gibt alles, was er hat, zumindest wenn er betrogen hat, den Armen. Die Hälfte seines Besitzes, wenn er betrogen hat, geht alles hin. Im Prinzip macht er sein ganzes Konto leer. Warum? Weil er durch Jesus heil geworden ist. Das ist eine Veränderung. Der Heiland schenkt Veränderung, er schenkt Heilung. Und das ist etwas ganz Großartiges. Stellen wir uns mal vor, was damals in Jericho passiert ist. Also Jesus geht dann wieder weg und der Zachäus zieht dieses Programm, was er hier versprochen hat, um. Er sagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. So, der geht jetzt zu so einem alten Mütterchen, die da am Markt ein bisschen was verkaufen wollte. Der hat da richtig was Geld abgenommen halt. Ne? Geht zu der hin und sagt, pass mal auf, ich habe dir hier diese 2 Silbergroschen abgenommen. 8 kriegst du zurück. Und das macht er bei allen Leuten dort in Jericho. Und den Armen gibt er die Hälfte von seinem Besitz. Veränderung durch Jesus Christus halt, den Heiland. Warum? Weil er eben diesen Zachäus heil gemacht hat. Dann sagen die Leute, ja, das ist ja hier so Hollywood-Stoff. Sowas gibt es ja gar nicht in Realität. Menschen ändern sich nicht. Doch, Menschen ändern sich, wenn sie in die Nähe des Heilandes kommen, dann werden Dinge heil. Ich habe vor einigen Jahren mit einer Frau gesprochen, deren Mann Jahre zuvor zum Glauben gekommen ist, haben ein intensives Gespräch geführt. Und dann sagt sie mir, und das hat mich sehr, sehr bewegt, sagt, und wissen Sie, was mit das Schönste ist daran, dass mein Mann jetzt gläubig ist? Der schlägt mich seitdem nicht mehr. Hat sie erzählt, über Jahre einen trinkenden und schlagenden Ehemann. Und er findet zu Jesus Christus, wird heil und erkennt, das, was ich mit meiner Frau gemacht habe, ist falsch. Und da geschieht Veränderung. Das ist möglich durch Jesus Christus. Und das ist Gott sei Dank auch möglich in unserem Leben, bei all unseren Unarten, die wir haben. Wir mögen vielleicht nicht unsere Frau oder unseren Ehemann schlagen, aber es gibt andere Dinge, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Unsere Lieblosigkeit, unsere mangelnde Vergebungsbereitschaft, unsere Hartherzigkeit, unsere Ungeduld, was auch immer das ist, was falsch ist. Das Wunderbare ist, wir können zu Jesus kommen. Er nimmt uns an, aber er möchte uns auch verändern zu einem Besseren hin. Er verändert uns durch seinen guten Heiligen Geist. Und das ist etwas ganz Wunderbares, wenn wir unter seiner Führung heil werden. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die schwer an Krebs erkrankt war. Das sah nicht gut aus. Sie hatte auch eine Prognose, dass sie vermutlich sterben werde. Und dann haben die Ärzte mit Chemotherapie und mit Bestrahlung, mit allem, was gewesen ist, gearbeitet. Und dann hat es Jahre gedauert, aber sie ist heil geworden. Und ich erinnere mich noch gut an das Gespräch. Ich hatte sie begleitet auch in diesem Prozess. An einem Gespräch, wo dann klar war, dass jetzt alles abgeschlossen, alle Behandlung fertig, sie ist frei, sie ist krebsfrei, sie ist geheilt. Und das sind dann so Sternstunden für einen Pastor, wenn man bei sowas dabei sein darf, wenn die Leute dann einem gegenüber sitzen, voll der Freude und des Glücks sind, die sich auch sehr positiv über Ärzte und über Krankenschwestern geäußert hat, aber die Gott gelobt hat, gesagt hat, dieser Gott hat mich heil gemacht. Sie sprach natürlich von dem, was gesundheitlich, körperlich passiert ist. Wie viel mehr Grund haben wir, wenn wir in Sünde waren und befreit von Sünde sind, Gott zu loben und zu preisen? Und so wie diese Frau bei mir am Sofa sitzend Gott gelobt hat für das, was körperlich an ihr geschehen ist, so haben wir allen Grund, da zu sitzen und zu sagen, Halleluja, was haben wir für einen großen Gott, der uns heil gemacht hat an unserem inwendigen Menschen. Ich habe eben nochmal gesagt, hier Wochenspruch, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und, dann geht es weiter, heilet alle deine Gebrechen. Das ist nicht nur für den Zachäus, das ist nicht nur für die Frau dort auf der Couch gewesen, sondern das dürfen wir wissen, an der Hand des lebendigen Gottes werden wir Veränderung erfahren, eine Veränderung, die uns heil schafft. Wir, die wir eigentlich unheilig sind, wir werden heil. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und wenn man das verstanden hat, dann wird man nur noch eines tun, Gott loben und preisen. Und das war ja der Auftrag auch, den ich verstanden hatte von Gott, diese Geschichte in dieser Hinsicht auszulegen, ein herrlicher Heiland, den wir da haben in Jesus Christus, der den Zachäus gesucht hat, der dich sucht, der den Zachäus gerufen hat und der dich ruft, der den Zachäus vorbehaltlos angenommen hat und der dich vorbehaltlos annimmt und der dich zum Guten, zum Heil verändert, wie er es bei dem Zachäus getan hat. Und wenn das in deinem Leben passiert, dann wird dir auch nur noch eines möglich sein, dass du eben Gott lobst und preist. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen für die nächste Woche, dass wir in eine Woche hineingehen, wo das herrliche Handeln unseres Heilandes loben und preisen, was er an uns getan hat. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.